Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent, der Samstag.
Da werden Bunker gebaut, Panzersperren aufgestellt, es gibt auch Grenzzäune. Also die Grenze, die ist schon sehr befestigt. Das ist nicht einfach etwas, wo man drüber spazieren kann.
Hinüberspaziert nach Russland ist sie noch nie, aber an der Grenze entlangfahren, das gehört zu ihrem Job. Linda Koponen ist unsere NZZ-Korrespondentin für Nordeuropa. Sie berichtet aus Skandinavien, Grönland, Finnland und aus dem Baltikum, wo sie selber wohnt.
Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen im Baltikum, weder im eigenen Freundeskreis noch beruflich, der sich nicht Gedanken gemacht hätte, was passiert, wenn Russland angreift.
Russland ist gleich nebenan. Es grenzt direkt an Estland, wo Linda wohnt. Die Hauptstadt Tallinn ist ein glitzerndes Tech-Paradies. Sehr europäisch. Wie lebt man an so einem Ort, wo diese Normalität ständig clasht mit der realen Bedrohung von nebenan? Darüber wollen wir heute sprechen in dieser Ausgabe von NZZ Akzent, der Samstag. Ich bin Alice Grosjean. Schön seid ihr da. Linda, sprechen wir über Estland. Wenn man noch nie dort war, stellt man sich das vor, so als hübsches, kleines Land im Norden. Auch eins der digitalisiertesten Länder der Welt. Du lebst jetzt seit 3 Jahren dort. Mal so abseits von diesen Klischeebildern. Gab es eine Situation in den letzten 3 Jahren, die du erlebt hast, die für dich so ultimativ estnisch war?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also vielleicht schon eine sehr estnische Situation. Das war ein paar Monate, nachdem ich nach Estland gezogen war. Da bekam ich eine Mail. Ich weiß nicht mehr, welches Amt das war, aber dort wurde ich gefragt, ob ich bei den Kommunalwahlen teilnehmen möchte. Und das war schon sehr, sehr speziell für mich, weil ich ja in der Schweiz aufgewachsen bin, aber nicht eingebürgert bin. Das heißt, ich habe nur den finnischen Pass und ich durfte, ja, wie viele Jahre sind das jetzt? Seit 1999 habe ich in der Schweiz gewohnt und ich durfte in dieser Zeit nie abstimmen oder wählen. Und dann war ich ein paar Monate in Estland und das war schon sehr, sehr speziell. Auch, dass man online abstimmen kann. Also man muss da nicht irgendwie in ein Wahllokal oder an die Urne, sondern man kann das so ganz digital machen.
Also bei den Kommunalwahlen, da dürfen Ausländerinnen und Ausländer abstimmen oder das war jetzt, weil du Finnin bist?
Genau, also die russischen Staatsbürger dürfen nicht abstimmen und Schweizerinnen und Schweizer, die dürften eben auch nicht abstimmen, weil das kein EU-Land ist.
Ah, aber du, Linda, du darfst jetzt
nicht
abstimmen.
Ich darf, genau.
Die 3 baltischen Länder, Estland, Lettland und Litauen, sind noch sehr jung. Erst seit den 90er Jahren sind sie unabhängig, davor gehörten sie zur Sowjetunion. Und dass die Menschen jahrzehntelang unter russischer Besatzung gelebt haben, das spüre man auch heute noch, hat Melinda erzählt. Die eigene Sprache, traditionelle Lieder und Tänze, all das wird heute enthusiastisch gefeiert. Und das spüren auch die russischsprachigen Minderheiten.
Ja, zum Beispiel die Sprache ist ein extrem heikles Thema. Da gab es jetzt einige Reformen in Estland und in Lettland. Also zum Beispiel wurde das parallele russische Bildungssystem abgeschafft oder wird gerade abgeschafft. Das heißt, es darf künftig nur noch auf Estnisch bzw. Lettisch unterrichtet werden. Und das hat natürlich bei den Russischsprachigen für sehr viel Unmut gesorgt. Auch für Unverständnis in Europa, also die baltischen Länder, die wurden sehr für das kritisiert, auch in den deutschsprachigen Medien. Ich habe das selber erlebt, wie das ist, wenn man über dieses Thema schreibt und wenn man auch nur ein bisschen Kritik da anbringt, dann kommen da schon auch sehr heftige Reaktionen, vor allem in den sozialen Medien. Also das wird gar nicht gut geheißen, dass da jemand von außen das kritisiert.
Also wir haben jetzt schon verschiedene Beispiele ein bisschen gehört, wie mit der russischsprachigen Minderheit in den baltischen Ländern umgegangen wird. Wie bekommst du das persönlich mit, so in deinem Umfeld?
Ja, die Gesellschaft, die ist schon sehr gespalten. Also ich habe das Glück, dass ich sowohl estnisch-estnische als auch estnisch-russische Freunde habe, aber das ist nicht der gleiche Freundeskreis, also die kennen sich nicht.
Okay.
Also es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber so im Großen und Ganzen mischt sich das eigentlich nicht. Eine gute Freundin von mir kommt aus einer russischsprachigen Familie, ist aber, also sie hat nur den estnischen Pass und sie spricht auch perfekt estnisch. Und sie hat mir auch schon oft erzählt, dass das einfach sehr, sehr schwierig ist, mit den Estinnen und Estern auf so eine tiefere freundschaftliche Ebene zu kommen.
Also weil man dann doch irgendwie das Gefühl hat, zu verschieden zu sein? Oder wo hört es dann auf?
Ich glaube, es gibt große Unterschiede in der Mentalität. Ebenso die russische Gastfreundschaft, die ist schon ganz anders als so die estnische Kultur. Man ist eher zurückhaltender in Estland, man ist ruhiger. Die Russen, die sind vielleicht etwas lauter, etwas lebendiger. Ich glaube, das ist so ein kultureller Unterschied. Ich glaube aber, die allergrößte Hürde ist wirklich die Sprache. Das betrifft jetzt nicht meine Freundin, von der ich erzählt habe, aber das betrifft ganz viele andere Menschen, die einfach keine gemeinsame Sprache haben.
Mhm. Trotz aller Abgrenzungsversuche, Russland ist und bleibt halt doch der direkte geografische Nachbar. Linda, ich habe nachgeschaut, von dir aus, von Tallinn aus, sagt Google Maps, es sind ungefähr 2,5 Stunden Autofahrt bis zur russischen Grenze. Das ist gleichzeitig auch die EU-Außengrenze. Wenn du mit dem Auto dorthin fährst, den Motor abstellst, aussteigst, wie sieht das aus dort? Was siehst du dann?
Ja, also das wäre ja jetzt in Narva, in dieser estnischen Grenzstadt.
Ja.
Die Grenze in Narva ist wirklich sehr speziell, weil da eigentlich nur dieser Narva-Fluss die beiden Länder voneinander trennt. Also man sieht von der estnischen Seite direkt nach Russland. Da sind zwei Burgen auf beiden Seiten, also die Burg von Iwangorod auf der russischen Seite.
Also so eine richtige Burg, wie man sich das vorstellt.
Ja, das sind so zwei mittelalterliche Burgen, genau. Das ist wahrscheinlich der einzige Ort in Europa, wo man wirklich so direkt nach Russland schauen kann, weil eben dort nur dieser Fluss die beiden Länder trennt. Also es gibt dort keinen Zaun, es gibt dort nicht mal Grenzbojen, weil die haben die russischen Grenzbeamten eines Nachts einfach entfernt, ohne das irgendwie vorher anzumelden.
Okay, also man spürt dann da auch nichts von der Befestigung oder von der Militärpräsenz direkt an diesem Ort?
Nein, in Narva nicht, aber es wird natürlich jetzt im Moment diese sogenannte Baltic Defence Line gebaut. Da werden Bunker gebaut, Panzersperren aufgestellt. Es gibt auch Grenzzäune. Also die Grenze, die ist schon sehr befestigt. Das ist nicht einfach etwas, wo man drüber spazieren kann.
Aber diese Grenzstadt Narva in Estland, wo man eben direkt nach Russland rüber schauen kann. Was hast du da schon erlebt?
Ich war jetzt schon mehrfach dort, aber vielleicht kann ich etwas erzählen über den Tag des Sieges. Der wird ja in Russland immer groß gefeiert, am 9. Mai. Da geht es darum, dass die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg Deutschland besiegt hat. Und eben das wird jährlich gefeiert, ist aber jetzt auch zu so einer Art militärischen Demonstration der Russen geworden. Und da wird jährlich auf der russischen Seite der Grenze in Iwangorod eine Bühne aufgestellt, die direkt so Richtung Estland zeigt. Da sind so riesige Bildschirme. Auf diesen Bildschirmen laufen so alte Militäraufnahmen vom Zweiten Weltkrieg. Also
okay.
Es sind dann so Soldaten, die eigentlich so Richtung Estland schießen, kann man sagen. Also es ist gigantisch laut, weil die haben auch so riesige Lautsprecher. Und das hallt dann so über dem Fluss und die Geräusche prallen so von den Burgmauern ab.
Und sind dort auch Leute auf estnischer Grenze, die sich das anhören oder die dort sind?
Genau, also es sind sowohl auf der russischen Seite jeweils Menschen, aber auch ganz viele auf der estnischen Seite, weil Narva ist ja eine praktisch ausschließlich russischsprachige Stadt.
Aber ist die Grenze auch offen? Also können die Leute rüber, wenn sie möchten?
Ja, die Leute können rüber und auch sehr viele Menschen, die in Narva wohnen, die gehen regelmäßig rüber, weil sie auch Verwandte auf der anderen Seite haben. Aber man braucht natürlich, wenn man den russischen Pass nicht hat, ein Visum und die Öffnungszeiten der Grenze, die sind jetzt auch mittlerweile beschränkt. Also es ist nicht mehr ganz so einfach, wie es einmal war. Und die estnischen Grenzbeamten, die führen da wirklich umfassende Kontrollen durch, weil über diese Grenze sehr viel geschmuggelt wird.
Warst du auch schon mal auf der anderen Seite oder also würdest du überhaupt reinkommen?
Also ich will nicht reinkommen. Also vor allem als Journalistin. Ich kenne aber auch Leute, die regelmäßig nach Russland reisen. Die Mutter von einer Freundin, die besucht regelmäßig Verwandte in Russland. Und als sie zuletzt dort war, wurde sie auch befragt von den russischen Grenzbeamten, die ja auch zum Geheimdienst gehören. Und sie musste da dann wirklich breit Auskunft geben über ihre Familie. Und sie wurde mehrfach befragt, ob sie wirklich nicht die Ukraine unterstützt. Mhm. Das war sehr, sehr unangenehm und auch bedrohlich. Also das ist nichts, was ich selber erleben möchte.
Wir sind gleich zurück.
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Vaudoise begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
Also jetzt haben wir einerseits diese physische Grenze, die sehr sichtbar ist, sehr spürbar ist, die sich auch in den letzten Jahren stark militarisiert noch hat. Was man aber weniger deutlich jetzt sieht oder auch verorten kann, das sind diese sogenannten hybriden Angriffe, die es von Russland gibt, die man in Nord- und Osteuropa spürt. In der Schweiz bekommen wir das meistens erst mit, wenn es sowas ist wie ein Unterseekabel wird zerstört oder Flüge fallen aus wegen gestörten GPS-Signalen. Kannst du dich daran erinnern, das letzte Mal, wo du persönlich so etwas mitbekommen hast oder wo du etwas gesehen hast?
Ja, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, aber vielleicht so das eindrücklichste, auch unheimlichste Erlebnis oder die unheimlichste Beobachtung war, ich glaube, das war im vorletzten Winter, da wurde so ein ukrainisches Restaurant in Brand gesteckt.
Wo war das? In welcher Stadt oder in welchem Ort?
Das ist in Tallinn, also eigentlich direkt dort am Bahnhof, wo ich eigentlich mehrmals pro Woche durchspaziere, wenn ich ins Fitness gehe. Mhm. Und dann eines Morgens sah man dort einfach so die Brandspuren. Also das eine Fenster war eingeschlagen worden und jemand hatte dann mit einem Benzinkanister das Restaurant angezündet. Und dann wurde wenig später bekannt, dass das zwei moldawische Cousins waren, die im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU gehandelt hatten. Und das war schon so ein Erlebnis, von denen es relativ viele gibt im Baltikum. Das sind so kleine Sachen, die eben nicht so für Schlagzeilen sorgen wie zum Beispiel diese Kabelschäden. Mhm. Aber das ist halt etwas, was so direkt spürbar ist im Stadtbild. Man läuft dort vorbei, man sieht das, man hat irgendwie so das Gefühl, die Russen waren dort oder die sind da irgendwie, die sind präsent, die können so etwas machen in einer EU-Stadt, in einer NATO-Stadt, also auf NATO-Territorium, so etwas ist möglich. Und das ist schon irgendwie auf seine andere Art unheimlich. Es gibt natürlich ganz viel so Fälle, wo das irgendwie spürbar wird. Also das kann GPS-Jamming sein, wenn plötzlich auf Google Maps dieser blaue Punkt irgendwo wild hin und her springt. Einmal hat es mich irgendwo in St. Petersburg oder so geortet, als ich mit dem Auto unterwegs war. Mhm. Ich nehme an, das war eine Folge vom GPS-Jamming. Ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich gehe mal davon aus.
Also das bewusste Stören von GPS-Signalen, damit die Leute verwirrt sind.
Genau, also das betrifft auch Flugzeuge, das kann aber zum Beispiel auch Bauarbeiten betreffen, wenn anhand von Plänen irgendwo zum Beispiel eine Wasserleitung verlegt wird und man kann nicht mehr auf das GPS-Signal vertrauen und dann ist die Wasserleitung an einem anderen Ort oder man gräbt irgendwo und dann stößt man plötzlich auf irgendeine Leitung, weil man halt ein paar Meter daneben war oder so.
Und wie nimmst du das wahr mit den Leuten auch, die du triffst oder auch in deinem persönlichen Umfeld? Was macht das mit den Menschen? Also wie reagieren sie da drauf?
Ja, also ich glaube, man hat immer so das Gefühl in Mitteleuropa, man hat sicher Angst vor diesen Vorfällen und so. Und ich spüre aber eigentlich keine große Angst. Es ist mehr so eine Abgestumpftheit. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern magst an diese russischen Kampfjets, die den estnischen Luftraum ziemlich krass verletzt haben. Das hat damals wirklich auch in der Schweiz für Schlagzeilen gesorgt. Ich weiß noch, dass jemand angerufen hat aus dem Newsroom und ich saß da zufällig mit zwei anderen Journalisten in einer Bar und wir haben noch darüber gescherzt, so schon wieder irgendwelche russischen Kampfjets, weil eben das kommt immer mal wieder vor und man nimmt das dann irgendwie nicht mehr so krass wahr, wie man vielleicht auch sollte.
Ja, weil es so oft passiert.
Ja, also man lernt irgendwie mit diesen Sachen zu leben. Das Gleiche zum Beispiel mit diesen Z-Symbolen, die ja auch für das russische Militär stehen. Solche tauchen immer mal wieder irgendwo auf. Zuletzt, glaube ich, am Weihnachten am Parlamentsgebäude. Und dann wird das wieder entfernt und ja, entfernt und wieder vergessen. Also ich würde nicht sagen, dass die Menschen Angst haben, aber es ist schon ganz klar so, dass dieser russische Angriffskrieg viel, viel präsenter ist im Baltikum als zum Beispiel in der Schweiz. Also wenn man vergleicht irgendwie mit den Leuten, wie sie am Bellevue sitzen und irgendwie...
Also am Bellevue in Zürich, am See.
Genau, am Bellevue und ihren 6 Franken Kaffee schlürfen und konsumieren. Und man hat so das Gefühl, die Welt ist in Ordnung und die Welt ist genauso, wie sie vor 10 Jahren war. Und
das ist bei dir nicht dasselbe, würdest du sagen?
Nein, ich würde schon sagen, dass das schon sehr viel spürbarer ist. Das sind schon so Sachen, wo man dann merkt, ja, dieser Krieg, er rückt irgendwie näher.
Aber die Leute rechnen schon, es ist nicht so, dass die Leute damit rechnen, in einem halben Jahr könnte Russland uns angreifen und wir müssen flüchten.
Ja, ich glaube, da kommt es auch sehr darauf an, mit wem man spricht. Oder ich versuche immer zu trennen zwischen Alarmismus und so einer gesunden, vorbereiteten Haltung. Ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen im Baltikum, weder im eigenen Freundeskreis noch beruflich, der sich nicht Gedanken gemacht hätte, was passiert, wenn Russland angreift. Und es ist nicht dieses, falls Russland angreift, sondern es ist schon oft so, wenn das passiert. Der Zeitpunkt ist noch offen, aber man rechnet so damit, irgendwann passiert wahrscheinlich etwas in irgendeiner Form. Und der Krieg hat sich ja in den letzten 4 Jahren extrem verändert. Also dass da jetzt Truppen mit Panzern über die Grenze rollen, ich glaube, das ist nicht etwas, wovor sich die Leute akut fürchten. Aber eben diese Frage, was passiert, wenn es zu einem Angriff kommt, das ist schon etwas, wo sehr viele sich ein Szenario ausgemalt haben, was sie dann machen würden. Aber eben das darf man nicht verwechseln mit einer akuten Angst, weil diese spüre ich eigentlich nicht im Baltikum. Weder in Estland, noch in Lettland, noch in Litauen.
Also du wohnst in Estland, in einem objektiv gesehen sehr kleinen Land, wo aber die geopolitischen großen Strömungen unserer Zeit sehr nah sind, sehr direkt zu spüren sind, jedenfalls deutlich stärker als in der Schweiz und in Deutschland. Gibt es was, was du so aus deiner Brille, aus deiner Perspektive jetzt siehst nach 3 Jahren, was wir in Mitteleuropa lernen sollten von Estland oder worauf wir schauen sollten?
Ja, ich glaube, es wäre wirklich höchste Zeit für Mitteleuropa aufzuwachen und zu verstehen, dass diese Bedrohung durch Russland sehr real ist Und diese Bedrohung, die wird jetzt auch nicht so schnell weggehen. Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt länger an als der Erste Weltkrieg. Es ist auch noch kein wirkliches Ende in Sicht. Mhm. Und ich glaube, in der Schweiz herrscht so ein weit verbreiteter Glaube, dass man so geschützt ist zwischen den Bergen und zwischen NATO-Ländern. Mhm. Es ist alles sehr, sehr weit weg. Und ich glaube, das ist einfach ein kompletter Irrglaube, weil falls dieser Krieg eskalieren sollte, falls die NATO da reingezogen wird, dann wird es in ganz Europa sehr, sehr ungemütlich. Und ich glaube, auf das muss man sich gefasst machen. Und das ist etwas, was ich sehr bewundere, irgendwie an der estnischen Mentalität. Eben die geografische Lage, die wird sich nie ändern für Estland. Da ist immer dieser übermächtige, ungemütliche, unberechenbare, große Nachbar östlich. Und trotzdem hat Estland es geschafft, das Land nach der Unabhängigkeit extrem schnell komplett in eine neue Richtung zu lenken. Also eben das Wirtschaftswachstum war sehr schnell. Auch die Menschen, wie die irgendwie mit dieser Situation umgehen, finde ich sehr bewundernswert, weil eben da ist keine Angst, da ist einfach dieser Realismus und man bereitet sich vor. Und falls es dann doch nicht so weit kommt, falls Russland doch nicht angreift, was alle natürlich sehr hoffen, dann war das ja nicht umsonst, weil es geht ja auch um die Abschreckung.
Linda, vielen, vielen Dank für diesen Einblick.
Vielen Dank, Alice.
Und wenn ihr noch mehr von Linda hören oder lesen wollt, ich verlinke euch sehr gern einige ihrer Artikel in der NZZ in den Shownotes. Dort findet ihr auch ihr LinkedIn-Profil, dem ihr gerne folgen könnt. Das war's für heute von mir, Alice Grosjean. Schön, habt ihr zugehört und bis zum nächsten Mal.